Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Das ist schon eine seltsame Welt, in der wir gerade leben. Verrückte Dinge werden normal, Normales für verrückt erklärt, Fakten zu Fakes und falsche Informationen zu Alternative Facts. Die vermeintlich wichtigsten Menschen auf dieser Welt trampeln rum auf unseren demokratischen Werten und werden zu falschen Vorbildern. Und nicht wenige machen es ihnen nach und verbreiten Hass und Fakes im Netz. Das Einzige, was man dem entgegenstellen kann, das ist die Wahrheit. Und genau deshalb hat Patrick Gensing den Faktenfinder ins Leben gerufen. Patrick ist Journalist und arbeitet als Redakteur bei tagesschau.de. Und genau da findet man den Faktenfinder, beziehungsweise das, was Patrick und sein Team recherchiert hat. Die nehmen sich Fake News vor und stellen sie richtig. Genau darüber hat Patrick jetzt auch ein Buch geschrieben, ist gerade rausgekommen und heißt Fakten gegen Fake News oder der Kampf um die Demokratie. Und über diesen Kampf reden wir jetzt. Moin, Patrick.
Moin, hallo.
Angela Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer. Das ist eine Schlagzeile, die durchs Netz gegangen ist und die auch in Zeitungen drin gestanden hat. Und damit eröffnest du dein Buch. Kannst du die Geschichte dieser Schlagzeile vielleicht mal kurz anreißen? Dann haben wir schon mal so ein Beispiel, an dem wir uns vielleicht auch so ein bisschen abarbeiten können.
Dahinter steckt eine Art stille Post, die quer durch Europa geht. Das Ganze basiert auf Medienberichten, die eben behaupten, Angela Merkel wolle oder hoffe auf 12 Millionen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Das klingt natürlich erstmal sehr skandalös und empörend. Wenn man sich dann die Mühe macht zu schauen, was eigentlich dahinter steckt, dann ist es wie so oft bei gezielten Falschmeldungen, bei irreführenden Inhalten, es gibt einen wahren Kern, es gibt eine Zahl, aber der Kontext ist total falsch. Der wahre Kern ist, dass es eine Prognose gibt von der Bundesregierung, wie viele Flüchtlinge kommen könnten. Und es gibt eine Mindestzahl und es gibt eine Höchstzahl. Und Medien haben diese Höchstzahl genommen und einfach hochgerechnet auf die nächsten 40 Jahre, obwohl jeder Wissenschaftler weiß, dass Migration sehr starken Schwankungen unterworfen ist, so wie man es ja auch sieht in den vergangenen Jahren. Mhm. Sie haben das einfach hochgerechnet auf 40 Jahre, kamen dann auf 12 Millionen Flüchtlinge und behaupteten, Merkel erhoffe sich diese Zahl. Das ist so in dieser Form gelogen.
Mhm. Ist das eine klassische Fake News oder wie definierst du diesen Begriff Fake News, der doch sehr häufig benutzt wird in den letzten Jahren?
Genau, Fake News ist natürlich ein total schwammiger Begriff und er ist natürlich auch längst ein Kampfbegriff geworden, ein politischer Kampfbegriff. Also im Sinne von Donald Trump, der Fake News benutzt als alles, was ihm nicht gefällt im Prinzip. Alles, was mir nicht gefällt, sind Fake News. Damit hat man aber auch schon einen Kern des Ganzen von gezielten Falschmeldungen. Also ich definiere es als gezielte Falschmeldung, als irreführende Meldung, die bewusst lanciert wird. Damit hat man auch schon den Kern des Ganzen gut getroffen, denn es geht auch tatsächlich darum, Sachen zu verbreiten, die man selbst gerne glauben möchte und die man durch diese Fake News, durch diese gezielten Falschmeldungen unterstützen möchte. Ein bestimmtes Narrativ, eine bestimmte Erzählung. Und das sieht man auch in diesem Fall von Merkel. Das größere Narrativ, die größere Erzählung hinter diesen angeblich 12 Millionen Flüchtlingen, auf die Merkel hoffe, ist ja die Erzählung vom Bevölkerungsaustausch, nämlich dass die deutschen Politiker die deutsche Bevölkerung austauschen wollen gegen Flüchtlinge, warum auch immer.
Hm. Jetzt hast du eben gerade schon gesagt, da steckt ein Kern Wahrheit drin oder werden wahre Fakten genommen und dann im Zweifel so ein bisschen umgedeutet oder irgendwas weggelassen. Ist es überzeugender, ist eine Fake News oder ist eine gezielte Falschmeldung oder Desinformation effektiver, wenn ein Wahrheitskern drinsteckt aus Macherperspektive?
Absolut, absolut. Das ist sehr hilfreich. Also gerade Zahlen sind da ein ganz, ganz hilfreiches Instrument. Zahlen haben ja so eine Aura des Faktischen. Das klingt erstmal nach etwas Greifbarem, aber Zahlen sind ohne Kontext im Prinzip überhaupt nichts wert. Zahlen werden aber sehr oft benutzt, um eben Stimmung zu schüren, um irreführende Inhalte zu verbreiten. Und so ist es eben in diesem Fall von Merkel beispielsweise. Aber auch das findet in vielen anderen Zusammenhängen statt. Kriminalitätsstatistiken. Dass eine einzelne Zahl wird aus einem großen Kontext herausgerissen und sie wird ohne jegliche Einordnung einfach so dahin geworfen. Und dann können alle sagen, ja, guck mal hier, da steht's doch, hier ist es auf den Punkt gebracht. Und das ist ein sehr, sehr effektives Mittel.
Hm. Jetzt werden Fake News, dieser Begriff, natürlich durch Donald Trump geprägt, aber auch durch Facebook. Facebook in Verbindung mit Fake News und Hate Speech hat man immer mal wieder gehört, die müssten was dagegen tun. Da kommen wir gleich vielleicht auch noch drauf, wer da eigentlich was tun kann oder müsste. Wie groß ist die Rolle des Netzes eigentlich? Jetzt in dem Fall von Angela Merkel geht es zurück auf einen Zeitungsartikel und auf einen zweiten Zeitungsartikel. Der eine ist aus einer deutschen Regionalzeitung, der andere aus einem britischen Boulevardblatt. Funktionieren Fake News oder Desinformationen, Falschinformationen nur mit dem Netz?
Nein, natürlich nicht. Also es gibt das schon viel länger. Es gibt Propaganda, es gibt Desinformation. Also auch wenn man an den Ost-West-Konflikt gibt, da gab es natürlich Kampagnen zur Desinformation, zur Zersetzung des Gegners. Das sind Mechanismen, die man da auch sehr stark jetzt wiederfindet. Also diese Strategien, Gegner durch falsche Informationen, ihnen zu schaden, sie lächerlich zu machen, das sind alles Strategien, die man jetzt wiederfindet. Das Netz hat natürlich, oder sagen wir besser, die sozialen Netzwerke haben eine bestimmte Funktion in diesem Ganzen. Und zwar sind neue Teilöffentlichkeiten, Mikroöffentlichkeiten entstanden, die sehr ähnliche Ausrichtungen haben. Es ist dann immer viel von Filterblasen und so weiter die Rede. Das gab es auch schon immer, dass Leute sich bestimmte Informationen zugeführt haben und andere eher nicht. Das gehört dazu, auch sich die Welt zu sortieren. Aber die Welt ist natürlich deutlich komplexer geworden. Wir haben einen Nachrichtenstrom, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und viele Menschen sind damit auch überfordert und sie versuchen, sich eine Übersichtlichkeit zu schaffen. Das ist das eine. Zum anderen, bei diesem Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel mit Merkel bleiben, das ist sehr auffällig, dass einzelne Meldungen beispielsweise aus deutschen Medien, also diese britische Zeitung, die das berichtet hat, die bezieht sich eigentlich auf eine deutsche Zeitung, hat das aber falsch übersetzt. Dann geht diese Nachricht nach Großbritannien. Das wird dann wieder aufgegriffen von einem österreichischen Medium, ein österreichisches rechtsradikales Blog, greift das wieder auf und zitiert diese britische Zeitung. Und so ist das wie so eine stille Post, die durch ganz Europa geht. Das wäre früher nicht möglich gewesen in dem Umfang, dass man überall irgendwelche Quellen findet, aus denen man sich was zusammenklauben kann, sondern das ist eine negative Begleiterscheinung der Möglichkeiten des Internets.
Jetzt hast du dir mit den Faktenfindern und deinem Team die Aufgabe gesetzt, da was gegen zu recherchieren, also Fake News, Desinformation aufzuklären und die wahren Hintergründe zu recherchieren. Was würdest du sagen, weil du dich ja dann auch tagtäglich mit diesen Phänomenen beschäftigst, wie groß ist dieses Problem Fakes in Deutschland, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern in Europa?
Es lässt sich schwer quantifizieren. Also wir haben keine Skala. Wir können aber sehen, dass bestimmte Diskussionen in den vergangenen Jahren sehr stark beeinflusst wurden von bestimmten Erzählungen, von Narrativen. Also da hätten wir beispielsweise natürlich als das große Thema seit 2015 Flüchtlinge. Um dieses Thema Flüchtlinge haben sich wirklich wahre Verschwörungslegenden gebildet und die einzelnen Fake News sind nur Mittel zum Zweck, um solche Verschwörungstheorien dann aufzubauen. Also da geht es, um nochmal auf den angeblichen Bevölkerungsaustausch zurückzukommen, eine Verschwörungstheorie, dass George Soros, ein jüdischer Milliardär, eben sozusagen die europäischen Politiker lenkt wie Marionetten, also klassisch antisemitische Verschwörungslegenden. Der lenkt sie, um dann eben seinen Plan der Umvolkung in Europa umzusetzen. Da kommen verschiedene klassische Verschwörungstheorien mit neuen, modernen Fake News zusammen und ergeben wirklich ein ganz neues Weltbild. Und diese Ideen, diese fixen Ideen, diese Verschwörungslegenden, die haben in der internationalen Politik mittlerweile, spielen die eine große Rolle, wenn man sich die Diskussion um den UN-Migrationspakt beispielsweise anschaut. Von der ungarischen Regierung sind das sind Verschwörungstheorien, die werden von Regierungschefs vertreten. Von daher würde ich sagen, dass der Einfluss sehr, sehr groß ist. Ohne dass ich es jetzt quantifizieren kann. Aber ich sehe, dass verschiedene Debatten doch sehr stark davon überlagert werden.
Und man sieht ja auch, welche Auswirkungen das auch bei uns in Deutschland haben kann. Also auch dann realpolitische oder in der Realität Auswirkungen haben kann, wenn man zum Beispiel an den Fall Lisa denkt, ne, einer angeblichen Vergewaltigung einer 13-Jährigen in Berlin. Sind das so typische Beispiele, wo man merkt, Fake News oder Desinformation kann durchaus gefährlich werden, auch in unserem gesellschaftlichen Alltag?
Der Fall Lisa gilt in Deutschland ja so ein bisschen als die Mutter der Fake News. Und da sind natürlich auch alle alle Inkredenzien dabei, weil eben auch dann Russland sich auch noch eingeschaltet hat und die russischen Staatsmedien eine sehr negative Rolle gespielt haben. Und natürlich sind gezielte Falschmeldungen, die werden ja nicht einfach nur aus Lust an der Freude verbreitet, sondern die haben einen bestimmten Zweck. Man hat eine bestimmte Absicht damit. Und diese Absicht lautet, dass man vorhandene Konflikte, die es gibt ja gesellschaftliche Konflikte und nicht zu knapp, dass man die verstärkt, dass man die Gesellschaft polarisiert, dass man Feindbilder verstärkt, dass man auch sachlich bezogene Diskussionen zerstört, verunmöglicht. Und selbstverständlich hat das Auswirkungen. Das hat Auswirkungen, wenn man sich anschaut, dass die Kriminalität in Deutschland seit Jahren insgesamt stark rückläufig ist. Also sie ist schwere Gewaltkriminalität, Gewalt unter Jugendlichen geht deutlich zurück. Die Angst vor Kriminalität wächst. Also es ist genau der gegenteilige Effekt. Und da sieht man eben auch, welchen Einfluss Falschmeldungen, Übertreibungen und auch Medien mit einseitiger Darstellung von Kriminalität haben können.
Ein weiteres Beispiel in deinem Buch sind die Fake News über den angeblichen Wahlbetrug nach den Wahlen in Bayern und nach der Europawahl, mit der das gute Abschneiden der Grünen erklärt wird. Also auch in der Realpolitik sind Fakes angekommen. Vielleicht kannst du die Geschichte nochmal kurz zusammenfassen.
Es ist eigentlich schon fast ein Ritual, dass rund um Wahlen, kurz vor dem Wahltermin, tauchen in den sozialen Medien bereits Warnungen auf: Achtung, es wird wieder Wahlbetrug geben, es wird Wahlbetrug zu Ungunsten der AfD geben. Das ist etwas, was wir bei der Bundestagswahl 2017 gesehen haben. Das haben wir bei den Landtagswahlen danach sehr stark beobachtet. Es ist die Rede davon, dass das systematisch und flächendeckend Stimmen verloren gehen würden, dass sie manipuliert werden. Und nach den Wahlen werden dann einzelne kleine lokale Vorfälle herausgegriffen und skandalisiert. Und es wird das Bild vermittelt: Wir leben in einer Art Bananenrepublik, wo die AfD systematisch benachteiligt wird bei Wahlen. Dazu bedient man sich dann teilweise noch Wahlbeobachtern, die selbst aus nicht besonders demokratischen Staaten kommt, um dieses Bild dann irgendwie zu manifestieren. Ich glaube, das ist keine Erzählung, keine Falschmeldung, die so richtig eine große Breitenwirkung gehabt hat, sondern die ist mehr beispielhaft dafür, dass man zum einen sich irgendwie schon mal versucht, auch Ausreden auszudenken, warum beispielsweise eine Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Und es ist so, dass auch wenn die einzelne Falschmeldung keine große Wirkung hat, so kann man sagen, dass durch Wiederholung, und das zeigen eben auch Studien, dass wenn man Dinge immer und immer wiederholt, dass dadurch die Glaubwürdigkeit steigt. Und wenn Menschen immer mal wieder gehört haben, ach, da war doch was bei der letzten Wahl, da habe ich doch gehört, dass die AfD wieder benachteiligt wurde von den Altparteien, von den Rot-Grün-Versifften oder wie auch immer, dann glauben die Menschen das irgendwann. So, dann glauben sie es irgendwann. Und da ist das größere Narrativ dahinter lautet eben: Wir leben in gar keiner Demokratie, sondern in der DDR 2.0, so wie es die AfD jetzt auch wieder verkündet. Und diese kleinen Falschmeldungen sollen eben diese große Erzählung stützen.
So im Kleinen sind das ja auch durchaus Mittel, die man in der Rhetorik von Politikern wiederentdeckt. Also dieses Wiederholen zum Beispiel, das ist ja eigentlich auch so ein Klassiker. Oder auch gezielt Sachen schön zu reden. Ist die Sprache der Politik vielleicht auch ein Stück weit mit dafür verantwortlich, dass es Menschen gibt, die nicht mehr so richtig wissen, wem sie jetzt eigentlich glauben sollen, welcher Rhetorik sie jetzt glauben sollen?
Wir reden ja viel über dieses Modewort Framing. Mhm. Jeder wirft dem anderen Framing vor, und in dem Moment, wo ich einem anderen Framing vorwerfe, betreibe ich dann im Prinzip schon wieder selbst Framing. Natürlich erleben wir in der Politik immer einen Kampf der Narrative, der Erzählungen. Darum geht es ja im Prinzip auch, dass man seine eigene Vision, seine eigenen Vorstellungen und Ideen eben auch von Politik, von Gesellschaft, dass man die versucht umzusetzen. Das ist ja das Mittel, was Politiker, das ist ja sozusagen ihre Aufgabe, und dann zu vermitteln zwischen verschiedenen Ideen, um einen Kompromiss zu finden. Der entscheidende Unterschied ist natürlich, ob meine Argumente, ob mein Narrativ, mein Framing auf einer sachlichen Ebene, also ob das faktenbasiert ist, oder ob das Ganze darauf basiert, dass ich einfach nur Probleme nach monokausal und vereinfacht erkläre, sei es jetzt beispielsweise, wenn wir über Gesundheitspolitik sprechen, verweise ich nur auf Flüchtlingspolitik und sage, die Flüchtlinge sind schuld. Wenn wir über das sprechen, sage ich nur, die Flüchtlinge sind schuld und so weiter und so fort. Und in diesem Bereich haben sich in den letzten Jahren einfach die meisten Falschmeldungen gezeigt. Das muss man ganz klar so sagen.
Hm. Sind einige User möglicherweise anfälliger als andere User, gerade im Netz, für Fakes, für Desinformation? Vielleicht auch, weil sie das glauben wollen, was sie da lesen oder sehen, weil es eben gut ins Weltbild passt, weil du erklärst das auch wieder an dem Angela Merkel-Beispiel schon ganz am Anfang deines Buches, da braucht man eigentlich nur die ersten zwei Seiten zu lesen, wie einfach es ist, dass diesen Fall zu enttarnen, also da wirklich auf die Wahrheit zu kommen. Das heißt, man muss zum Teil diese Desinformation ja wirklich auch glauben wollen, ne?
Ich glaube, für jeden ist es angenehmer, das zu hören, was man auch hören möchte. Das ist jetzt auch, das ist nichts Exklusives für die Menschen, die dann vielleicht auch Falschmeldungen weiter verbreiten. Das ist einfach auch ein menschlicher Zug. Das kann ich auch total nachvollziehen. Aber natürlich muss man trotzdem offen sein für sachliche Argumente und kann nicht einfach irgendwas glauben, was überhaupt nicht stimmt. Was man in der Diskussion über Maßnahmen gegen gezielte Falschmeldungen sehr oft hört, ist eben, wir müssen sehr stark Jugendlichen helfen, Medienkompetenz zu entwickeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich die jungen Menschen das größere Problem sind. Ich glaube eher, dass es oft ältere Menschen sind, die in einer analogen Welt aufgewachsen sind, die eine Tageszeitung hatten, die eine ganz andere, ja, noch Medien eine ganz andere Glaubwürdigkeit, wenn sie irgendwo was sehen, wo ein Logo drüber ist, dann denken die, okay, das muss irgendwie glaubwürdig sein, die es nicht gewohnt sind, so mit so vielen Quellen zu hantieren, die nicht wissen, welche technischen Möglichkeiten es gibt, zu manipulieren, die also eine geringere Skepsis haben und auch eine größere Überforderung mit der digitalen Medienwelt und die deswegen sehr stark nach Vereinfachung und Orientierung suchen, dass die eigentlich, was die Verbreitung von gezielten Falschmeldungen angeht, das größere Problem sind.
Fakten gegen Fake News, so heißt das neue Buch von Patrick Gensing. Patrick arbeitet als Redakteur bei tagesschau.de und leitet da das Team des Faktenfinders, das Fake News richtige Fakten entgegensetzt. Ist natürlich die Frage, kommt es auch bei denen an, die es am Ende lesen sollten, also die auf Fakes reinfallen, weil dank Filterblasen im Netz kann man ja auch relativ schnell in so eine Art Parallelwelt abtauchen.
Es geht ja, wie wir schon auch besprochen haben, um eine Frage des Glaubens im Prinzip. Und wir werden natürlich einen harten Kern von Menschen, die uns definitiv nicht glauben wollen, weil wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen, vom sogenannten Staatsfunk oder wie auch immer, wie das dann genannt wird, die wollen uns nicht glauben. Und die werden uns nicht glauben. Und das ist dann letztendlich ihr gutes Recht und wir sind auch nicht angetreten, um diese Menschen zu missionieren. Es gibt aber doch eine ganze Menge Menschen, die in ihrem Umfeld vielleicht andere Leute haben, Verwandte, Bekannte, die eben anfangen, bestimmte Sachen zu erzählen. Die erzählen, die Medien werden gesteuert aus dem Bundeskanzleramt und so weiter. Und wenn wir diesen Menschen helfen können, mit Argumenten, mit Faktenchecks, mit Transparenz in der Berichterstattung, ihnen einfach helfen können in diesen Diskussionen, ist schon eine Menge gewonnen. Und das ist auch eine Rückmeldung, die wir durchaus bekommen, dass sich Leute dafür bedanken und dass sie sagen, das hilft mir jetzt in Diskussionen. Und das andere ist, dass, glaube ich, eine Gesellschaft und öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch die Aufgabe haben, durchaus falsche Berichterstattung, also wirklich auch Lügen richtig zu stellen. Denn gezielte Falschmeldungen funktionieren ja auch meistens nach dem Sündenbock-Prinzip. Also sie schaden auch Menschen konkret. Hm. Und dann ist es auch durchaus unsere Aufgabe, das richtig zu stellen. Und weil sie eben auch, wie wir ausgeführt hatten vorhin, ja auch schon wirklich konkrete negative Konsequenzen haben können.
Hm. Wie schwer ist es, für User Fake News zu erkennen? Wie schwer ist es, fangen wir mal bei dir an, für dich als journalistischer Profi?
Also da muss man tatsächlich ja differenzieren zwischen, es gibt Grenzbereiche. Also wir haben jetzt eigentlich nicht so eine rote Lampe, die angeht und sagt, Ding Dong, hier ist eine Fake News. Mhm. Sondern oft ist das im Grenzbereich zwischen, ja, Propaganda, es ist manchmal irreführend und es gibt natürlich wirklich Sachen, da kann man sagen, das ist jetzt ganz klipp und klar eine gezielte Falschmeldung. Die erkenne ich eigentlich relativ schnell, würde ich behaupten, weil man als erstes denkt, okay, das klingt ja jetzt schon mal doch sehr außergewöhnlich. Und meistens ist es dann schon getan mit ein paar Klicks, indem man schaut, wo kommt eigentlich diese Information her, wer soll das gesagt haben, wo kommt dieses Bild her, ist das schon mal woanders aufgetaucht. Das funktioniert oft. Was kompliziert ist, sind beispielsweise nochmal Zahlen oder wenn es um Studien geht, um Klimawandel. Es findet sich eigentlich für fast jede These irgendein Beleg. Und also irgendeine Studie, irgendein Wissenschaftler, irgendein Arzt, der das vielleicht mal behauptet hat. Und da steigt man dann natürlich ein, dass man dann auch die Glaubwürdigkeit und die Expertise von Experten vielleicht erstmal von anderen Experten sich einschätzen lässt und so weiter. Da kommt man ins Interpretatorische. Da kann man dann auch nicht immer sagen, die Wahrheit ist schwarz oder sie ist weiß oder es ist eins und null und ja und nein, sondern man kann zu dem Schluss kommen, diese Einschätzung ist eher, steht auf sehr, sehr schwachen Füßen und bei dieser Geschichte kann man sagen, das ist substanziell und da gibt es deutlich validere Argumente für. Also so auch gerade Politik ist ja nicht immer ganz eindeutig, sondern wir sprechen von Gesellschaft, von Soziologie, von Einschätzung, von Interpretation und da bin ich niemand, der jetzt sagt, das ist die Wahrheit und das ist alles falsch. Das funktioniert nicht immer.
Das ist ja kommen wir ganz schnell ins Philosophische, wenn wir wirklich darüber reden, was ist wahr und was ist falsch.
Also wenn mir jemand erzählt, es gibt dann die eine Wahrheit, da wird es natürlich auch sehr schwierig.
Was hat dich und dann auch deine Kollegen eigentlich dazu motiviert, dieses Projekt ARD Faktenfinder auf tagesschau.de ins Leben zu rufen?
Das lässt sich relativ eindeutig zurückführen auf die US-Wahl 2016. Mhm. Also das spielten ja einfach gezielte Falschmeldungen, Verleumdung, Desinformation eine riesige Rolle. Und bis heute ist Trump natürlich auch der Godfather der Fake News sozusagen. Wenn man sich anschaut, was er für ein Output hat und wenn man sich anschaut, wie viele dieser Behauptungen auch einfach entweder irreführend sind oder komplett falsch, dann muss man eben sagen, das ist das Epizentrum, das Weiße Haus derzeit und via Twitter. Wir wollten dann im Hinblick auf die Bundestagswahl 2017 vorbereitet sein, dass wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass wir da nicht plötzlich, wenn es größere Vorfälle gibt, wenn da plötzlich Geschichten kursieren, dass wir nicht sagen, um Gottes Willen, was denn jetzt, sondern dass wir wirklich da Leute haben, die sich mit dem Phänomen auch tiefer befassen. Es kostet ja teilweise auch Recherche. Also man muss dann ja auch einsteigen, wenn es darum geht, wer sind eigentlich die Absender dieser gezielten Falschmeldung? Wo kommt das eigentlich her? Ist das einfach alles aus Russland, wie gerne mal behauptet wird? Oder brauchen wir keine Russen, um Fake News zu haben? Und dann zu schauen, wie wird das eigentlich organisiert, dass man auch auf Twitter, dass man auf YouTube, dass man Diskurse kapert, dass man Diskussionen manipuliert, das kostet ja auch viel Zeit, da einzusteigen. Und deswegen war das die Initialzündung und ab April 2017 war der Faktenfinder dann online.
Wie genau arbeitet ihr dann? Also wie stoßt ihr auf Geschichten, wo ihr sagt, die müssen wir jetzt auf jeden Fall überprüfen? Kommen die zu euch oder seid ihr selber die ganze Zeit im Netz unterwegs und sucht nach solchen Sachen?
Die Antwort ist wahnsinnig langweilig, es ist unterschiedlich. Also wir haben, es ist eine Mischung. Zum einen haben wir natürlich bestimmte Quellen, bei denen wir schon wissen, okay, da kann man jetzt, wenn man sich langweilt, mal nachschauen und überlegen, ob man bestimmte Sachen überprüft. Wichtig ist ja die Relevanz. Wir wollen ja auch nicht irgendwelche Geschichten, die in den Untiefen von sozialen Netzwerken in so einem Sumpf vor sich hin wabern, müssen wir jetzt nicht in die ganz große Öffentlichkeit, in die Scheinwerfer der Tagesschau-Öffentlichkeit ziehen, sondern es sollte schon eine Relevanz haben und das diskutieren wir auch bei jedem einzelnen Fall. Die meisten Geschichten, die wir machen, entstehen aus aktuellen Diskussionen. Sie haben einen Bezug zu aktuellen Ereignissen. Und es sind beispielsweise Zitate, die irgendwo auftauchen in einer Diskussion oder es sind ganz oft, das ist auch das klassische Beispiel, wenn wir Anschläge haben oder Katastrophen, dann kann man im Prinzip schon ein Playbook schreiben, was gleich in den sozialen Medien passieren wird. In Situationen, in denen die Menschen auch verunsichert sind, nach Informationen suchen, schlägt die Stunde von, Quellen, die eben desinformieren wollen, die weitere Verunsicherung schüren. Und das hat man zuletzt zum Beispiel in Nordfrankreich gesehen, nach einem Feuer in einer Chemiefabrik, wo dann sofort Videos aufgetaucht sind, die angeblich das Feuer zeigen und in Wirklichkeit ein noch viel größeres Feuer in China gezeigt haben. Und solche Sachen sind eben auch wirklich dazu geeignet, Verunsicherung und Angst zu vergrößern und damit Panik zu verbreiten. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da dann auch schnell einzuschreiten.
Jetzt ging es bisher vor allem um falsche Geschichten, falsche Zahlen, falsche Statistiken. Du hast aber eben auch von Bildern und Videos gesprochen. Und da braucht man ja dann ganz andere Skills, um herauszufinden, ob die echt sind oder möglicherweise gefälscht. Wie geht ihr da vor?
Das wichtigste Instrument dabei ist die Rückwärtssuche von Suchmaschinen. Mhm. Das ist ja wirklich sehr einfach zu bedienen. Also wer es nicht kennt, man kann im Prinzip nur auf das Foto einfach mit der rechten Maustaste raufgehen und sagen, per Google Suche dieses nach diesem Foto schauen. Hat man dann Glück, kommt sofort ein Treffer. Also es gibt zum Beispiel ein Foto von Donald Trump und seinen Eltern. Und seine Eltern stehen neben ihnen beide im Ku Klux Klan Kostüm. Mhm. Und gut, da gibt es dann viele Leute, die denken, ja, das passt doch genau, die Eltern sind schon beim KKK und so weiter. Mhm. Da kann man einfach das mal ausprobieren, wenn man da mit der rechten Maustaste dann auf dieses Foto geht, dann zeigt Google eben zahlreiche Treffer, auf denen die Eltern in festlicher Abendkleidung zu sehen sind und nicht im KKK-Kostüm. Mhm. Das funktioniert nicht immer, das ist das einfachste Mittel. Es gibt andere Suchmaschinen, die auch dann eher, ja, die vielleicht noch feiner vorgehen können. Wenn man die Bilder nicht in anderen Kontext, in einem älteren Kontext findet und daher weiß, sie wurden einfach geklaut und in einen neuen Kontext gestellt, dann kommt man natürlich auch an die digitale Forensik, dass man eben schauen muss, stimmt das, sind die Schatten richtig, ist das manipuliert das Foto? Es gab nach dem Brand von Notre Dame ein Foto von zwei jungen Männern, die denen vorgeworfen wurde, sie wären lachend vom Tatort weggegangen. Da hieß es dann, das Foto sei ein Fake. Ich konnte das nicht als Fake identifizieren. Mhm. Und es hat sich dann auch herausgestellt, es war kein Fake. Es war einfach eine unglückliche Aufnahme. Die haben nicht gelacht über diesen Brand, sondern die sind da einfach irgendwie, das war halt ein Schnappschuss. Mhm. Also digitale Forensik spielt eine Rolle. Genauso bei Videos geht es dann natürlich noch viel weiter, dass wir oft Videos haben, die auch aus dem Kontext einfach gerissen wurden. Man muss bedenken, was will ich erreichen, wie groß ist der Aufwand, wie schnell kann ich eine Fälschung verbreiten. Meistens funktionieren Fake News gut in einem aktuellen Zusammenhang. Das heißt, ich sollte nicht erst eine Woche an einem Video rumfrickeln, bevor ich das dann veröffentliche. Und deswegen ist es meistens effektiver, ein Foto oder Video aus dem Kontext zu reißen. Genau. Dann gibt es noch die Diskussion über Deepfakes, aber das ist dann nochmal eine andere Baustelle, ja.
Jetzt hast du eben schon gesagt, nicht alle Fake News kommen irgendwie aus Russland oder aus russischen mehr oder weniger Medien. Was kann man denn überhaupt darüber sagen? Wo kommen Fake News, Desinformationen her? Wer hat ein Interesse daran, die ins Netz zu stellen? Wahrscheinlich gibt es eine ganze Menge verschiedene Interessen, aber vielleicht kannst du da mal einen Überblick verschaffen.
Also alle, die Interesse haben, irgendwie Konflikte echt anzuheizen und Leute auch aufeinander aufzuhetzen. Und da muss man sagen, das war jetzt in Deutschland und Europa vor allem, die kam das von rechter Seite. Da sind auch alle Faktenchecker und Wissenschaftler einer Meinung und das liegt einer Einschätzung. Das hat die Praxis in den vergangenen Monaten und Jahren gezeigt. Und das liegt eben daran, dass das große Thema war, diese Flüchtlingspolitik, die dann von rechts eben extrem scharf angegriffen wurde. Gleichzeitig, man sieht dann beispielsweise, wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um sowas wie den Hambacher Forst geht oder so, da tauchen dann auch, das ist dann auch wieder ein anderes Narrativ, und da tauchen dann auch einzelne Falschmeldungen auf, Falschbehauptungen, die dann eben eher von linker Seite kommen. Da geht es dann vielleicht darum, was Verschwörungstheorien, was da die Konzerne alles machen oder wie alt dieser Wald tatsächlich schon ist und so weiter und so fort. Mhm. International ist es auch, dass wir ja eine wirklich sehr, wie soll man sagen, also sehr viele autoritäre Politiker haben, die an der Macht sind. Wir nehmen Trump, wir nehmen Putin, Bolsonaro, Orban, wir hatten Salvini. Mhm. Das heißt, das sind alles Leute, die eben auch sehr stark mit diesen Mitteln der Vereinfachung arbeiten, des Populismus, der Polarisierung. Und das sind natürlich dementsprechend auch alles Leute, die jetzt nicht an so einem ganz ausgewogenen sachlichen Diskurs ein übertriebenes Interesse haben.
Jetzt ist es für euch ja sehr wichtig, dass ihr glaubwürdig seid. Ihr habt ein Stück weit, ich weiß nicht, ob man es Ballast nennen kann, aber ihr habt das öffentlich-rechtliche Image, was nicht immer unumstritten ist, zumindest in Kreisen, die möglicherweise dann auf Fakes reinfallen. Müsst ihr eigentlich selber aufpassen, dass es nicht so aussieht, als würdet ihr zum Beispiel immer nur auf die AfD und deren Anhänger draufhauen? Also achtet ihr darauf?
Das ist eine Diskussion, die wir führen. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil tatsächlich viele von den Falschmeldungen einfach von der rechten Seite kommt. Es ist auch oft so, dass viele Falschmeldungen sich gegen die Grünen zum Beispiel richten, dass jetzt viele falsche Behauptungen über Greta Thunberg verbreitet wurden. Mhm. Es gibt ganz viele falsche Zitate im Netz, die verbreitet wurden und fast alle werden Grünen oder SPD-Politikerinnen angehängt. Oder auch, dass über Merkel werden unglaublich viele falsche Behauptungen verbreitet. Und dann kommt man natürlich schnell in eine ungünstige Situation, in der es so aussieht, dass man so eine Art Regierungssprecher wäre. Und ich hatte mal eine Frage von jemandem aus dem Bundeskanzleramt, der hatte mich gefragt, meinen Sie denn, dass die Bundesregierung vielleicht auch selbst viel stärker widersprechen sollte, wenn Falschmeldungen über sie verbreitet werden? Da habe ich gesagt, natürlich, so, warum müssen wir das denn machen? Also die haben ja einen Sprecher und da gibt es ja sehr prominente Leute, die für den, also warum machen die das nicht selbst und die haben ja auch Möglichkeiten. Und das ist in der Tat manchmal schwierig. Wir denken dann auch, lassen auch Themen teilweise liegen, weil wir dachten, okay, das haben wir jetzt einfach auch schon mal von der AfD, es wiederholt sich. Und das ist aber auch eine Normalisierung, die dann stattfindet. Also das zum Beispiel bei Donald Trump, wenn ich sage in der Redaktionskonferenz, schaut mal her, Trump hat wieder das und das erzählt. Das ist doch unfassbar. Ist der mächtigste Mensch der Welt. Der lügt einfach. So. Er lügt. Und alle zucken halt so ein bisschen mit den Schultern und sagen, ja, was wissen wir doch. Und News is what's different. Das ist natürlich aber eine Normalisierung, die stattfindet und das finde ich schwer hinzunehmen, weil das natürlich schon ein Stück weit eine Erosion ist des faktenbasierten Diskurses, der dann einfach wegbricht. Es ist einfach normal, dass man lügt.
Wenn man jeden Tag mit Fake News zu tun hat, die aufwendig nachrecherchiert und dann froh ist, dass man wieder irgendwas richtiggestellt hat, dann aber merkt, da kommen schon die nächsten 15 Fakes, woher nimmst du da die Motivation, immer weiterzumachen? Könnte man ja auch irgendwann denken, ey, bringt ja eh alles nichts.
Ich sehe schon, dass es auch eine erhöhte Sensibilisierung gibt, sodass viel mehr Menschen auch darüber Bescheid wissen, was es für unterschiedliche Falschmeldungen gibt, wie die funktionieren, was man dagegen tun kann. Also das ist schon auch, habe ich das Gefühl, in der großen Öffentlichkeit angekommen. Es gibt verschiedene Initiativen für mehr Medienkompetenz und so. Das ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass wir da so ganz kleine Lichter sind, die da irgendwie gegen übermächtige Gegner kämpfen, das nicht. Es ist natürlich eher frustrierend dann auch zu sehen, dass gerne viele Menschen das einfach glauben wollen und das hat ja oft auch was viel mit Hass zu tun und mit Ressentiments und Vorurteilen und das ist einfach etwas, auch wenn man dann die Kommentare dazu liest, wenn wieder irgendwelche Schauergeschichten über andere Menschen verbreitet werden, die überhaupt nicht stimmen, auch nach Anschlägen heißt es ja sofort hier, das waren wieder die und das waren jene und dann wird da der Hass wirklich freier Lauf gelassen. Das ist etwas, was ich wirklich ich versuche das von mir wegzuhalten und meide auch die sozialen Netzwerke privat sehr stark inzwischen.
Deine Antwort entnehme ich vielleicht auch, dass das alles nur eine Phase sein könnte. Also können wir durch gezielte Aufklärung möglicherweise erreichen, dass in 20, 30 Jahren oder vielleicht auch früher schon Fake News, Desinformation keine so große Rolle mehr spielen wie jetzt im Moment möglicherweise?
Also Medienkompetenz ist natürlich der Schlüssel, auch das so eine Binse und Standardantwort. Aber wir sehen beispielsweise, wenn man sich in Afrika anschaut, was für verheerende Konsequenzen gezielte Falschmeldungen dort haben. Und gerade dort, wo Menschen eben leider weniger gebildet sind und da werden einfach alte Bilder verbreitet, die ein schweres Verbrechen zeigen sollen. Und da werden dann vorhandene Konflikte, die viel stärker sind als hier, noch weiter angeheizt, sodass es zu Lynchmorden kommt und so weiter. Daran sieht man eben schon sehr gut, dass Aufklärung auf jeden Fall hilft und dass auch die Funktionsweise von sozialen Medien müssen den Menschen unbedingt bewusst sein. Gezielte Falschmeldungen und soziale Medien funktionieren nach einem Prinzip, nämlich es soll mich emotionalisieren und ich soll schnell teilen. Das ist ja so, das sind die beiden Grundüberlegungen dabei und das trifft sowohl eben für Facebook beispielsweise zu, dass ich ja mit den Emojis da irgendwie meine Emotionen ausdrücken soll und dass ich dann auch schnell interagieren soll. Und das ist natürlich gerade für Fake News eine perfekte Umgebung, dass die Leute nicht nachdenken, sondern sie werden emotional und teilen etwas weiter. So, und da muss man eben auch sagen, dass die Mechanismen und dass die digitalisierte private Öffentlichkeit der sozialen Medien natürlich ein Teil des Problems sind. Das ist völlig klar.
Braucht es da mehr Regulierung von staatlicher Seite? Also es gibt ja das Gesetz mit dem schönen Namen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Müsste da noch mehr von staatlicher Seite passieren oder müssen die Netzwerke das noch stärker selber regeln, als sie das jetzt im Moment machen?
Also ich bin kein großer Freund von einem starken Staat, der das alles für uns regelt, sondern ich glaube, dass zum Beispiel der Journalismus, dass die Wissenschaft, dass die, so was man so gemeinhin als Öffentlichkeit bezeichnet, da ein ganz guter Ort sind, um solche Sachen auch zu diskutieren. Nichtsdestotrotz kommen die sozialen Netzwerke meiner Ansicht nach, wenn man schaut, welche Bedeutung sie haben und welche Verantwortung sie tatsächlich übernehmen, ich glaube, das passt noch lange nicht zusammen. Und das Grundproblem, dass wir da im Prinzip intransparente Unternehmen haben, aber ein großer Teil der öffentlichen Diskussion in diesen privaten Bereichen privatisiert wurde, das ist, glaube ich, ein Grundproblem, das wir haben. Wir wissen nicht, wie die Algorithmen sind. Wir wissen nicht, warum wird das jetzt gelöscht und jenes nicht. Da fehlt eben sehr viel. Das ist ein grundsätzliches Problem. Aber vielleicht werden auch die sozialen Netzwerke in ihrer Bedeutung wieder verlieren, denn sie schaden sich natürlich auch sehr stark selbst durch diese Hassorgien, die da stattfinden.
Patrick Gensing ist Journalist, Buchautor, Nachrichtenredakteur bei tagesschau.de und da ist er Leiter des Faktenfinders und zu Gast gewesen heute Morgen hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und schönen Sonntag noch.
Vielen Dank auch, schönen Sonntag.
Und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, dann schaut euch mal das Buch von Patrick an. Fakten gegen Fake News oder der Kampf um die Demokratie heißt es.
Deutschlandfunk Nova, Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.